Herzlich willkommen zu Dein Bauchgefühl meets Mami Empowerment.
Der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und deine Mutterschaft und alles darüber hinaus.
Ich bin Sarah, zweifach Mama, studierte Grundschullehrerin, artgerecht Coach und Geburtsmentorin.
Und ich bin Cindy, dreifach Mama, Kindheitspädagogin, Stillberaterin, Geburtsmentorin und vieles mehr. Und zusammen sind wir
deine Freundin im Ohr und begleiten dich durch deine guten und schlechten Zeiten in deiner Mutterschaft mit unserer Expertise.
Denn wir wollen, dass dein Kind glücklich, geborgen und gesund aufwachsen kann.
Willkommen zu einer neuen Folge. Hier geht es heute um meine erste Geburt. Ich werde hier meinen Geburtsbericht mit dir teilen, denn ich wurde bei Instagram jetzt öfter mal gefragt, wo denn der Unterschied zwischen meiner ersten und zweiten Geburt lag und ob man irgendwo meinen Geburtsbericht nachlesen kann. Und jetzt habe ich mich entschieden, dass ich hier zwei Teile draus mache. Zunächst erzähle ich mal von meiner ersten Geburt ohne mentale Vorbereitung. Und nächste Woche wird es dann einen Bericht meiner zweiten Geburt geben. Und da bin ich auch nicht allein. Da wird es nämlich ein Gespräch mit meiner Doula, die auch Sarah heißt, geben. Die war nämlich bei der Geburt dabei und ich dachte, es ist vielleicht auch super spannend, wie meine Sicht auf die Dinge so war und wie die Sicht meiner Doula war. Für alle, die nicht wissen, was eine Doula ist, das ist eine Geburtsbegleiterin, die extra dafür ausgebildet ist. Sarah ist vor allem eine Soul-Birth-Doula. Also es geht nochmal mehr in die Tiefe. Ist ja meiner Meinung nach noch ein bisschen souliger. Noch ein bisschen, ich kann es gar nicht genau erklären. Vielleicht überlasse ich das einfach Sarah nächste Woche. Und die begleitet eben nicht medizinisch. Dafür ist weiterhin die Hebamme da, die dabei war. Sondern sie ist einfach für mein Wohlbefinden da gewesen. Und hat damit auch einfach meinen Partner gut unterstützt, mich gut unterstützt und so, dass er aber auch mal Freiraum hatte sozusagen und nicht alleine dafür zuständig war, die ganze Zeit dafür zu sorgen, dass es mir gut geht. Genau, und heute geht es aber erstmal um die erste Geburt. Da hatte ich noch keine Doula dabei und ich erzähle erstmal, wie ich mich vorbereitet habe. Und zwar habe ich die Hebammensprechstunde gelesen von Ingeborg Stadelmann, glaube ich. Ich gucke nochmal nach, schreibe ich in die Shownotes. Und da hatte ich erstmal ein ganz gutes Geburtswissen, was da generell so passiert. Dann habe ich noch artgerecht das andere Babybuch gelesen. Davon habe ich, glaube ich, schon so oft erzählt, wie ich es liebe. Und ja, habe dann so dieses Vertrauen gefasst, dass eine Geburt ein ganz natürlicher Prozess ist. Und ja, habe einfach viel darüber gelesen, was eben hilft, natürlich zu gebären. Und dann ging es darum, dass einfach dieser Rahmen auch stimmen muss. Und dann habe ich mich ganz viel um diesen äußeren Rahmen gekümmert, dass wir ins Geburtshaus gehen, dass ich die Hebamme da schon kenne. Habe dann Himbeerblättertee getrunken und ein Heublumendampfbad gemacht und war bei meiner Heilpraktikerin zur geburtsvorbereitenden Akupunktur. Habe dann auch noch so eine, ja, ich würde fast sagen, Globuli-Kur bekommen, dass alles gut läuft und sich der Muttermund schön öffnet. Ja, und dann gingen wir irgendwann über den Termin. Also der ET war, ich glaube, der vierte oder dritte Zehnte. Und ja, man muss dazu sagen, dass ich eine chronische Grunderkrankung habe und eine chronische Erkrankung habe von Geburt an. Und meine Fachärzte ja sich nicht sicher waren, ob ich so eine Geburt überhaupt auf dem natürlichen Weg schaffe. Also es war recht kompliziert. Ich hatte während der Schwangerschaft 3 Lungenentzündungen. Es waren jetzt nicht so die besten Voraussetzungen. Mein Baby hat sich allerdings immer normal entwickelt. Also die Schwangerschaft verlief normal. Dennoch haben die Fachärzte immer gesagt, na, es könnte aber auch eine Frühgeburt werden. Also es war ziemlich viel Stress in dieser ganzen Situation. Und ja, dann kam also der Termin von wegen Frühgeburt. Unser Baby war immer noch nicht da und ja, ich fand es jetzt langsam auch echt ein bisschen ätzend. Ich hatte jetzt nicht mehr so die Lust auf diesen Bauch und außerdem war ich nervös. Ich wollte, dass es losgeht. Ich wollte mein Baby endlich in den Arm halten und fand es wirklich sehr schwierig, dass da dieser ET war und unser Baby noch nicht da. Und ja, als dann eine Woche vergangen war und unser Baby immer noch nicht da war, da wurde ich dann auch echt nervös, weil ich ja unbedingt ins Geburtshaus wollte Und es hieß, naja, bis 2 Wochen über Termin kann man gehen und dann halt nicht mehr. Und das wollte ich eben auf keinen Fall. Dann war meine Frau jetzt auch noch im Urlaub und ich bin zu einer anderen gegangen. Und die wollte mich dann jeden Tag sehen, obwohl ich die Vorsorge lieber bei der Hebamme machen wollte, die ja auch bei meiner Geburt dabei sein sollte. Und dann, ich muss kurz überlegen, 7 Tage, nee Quatsch, 8 Tage, ja doch, 8 Tage nach ET, genau. Da ging es dann endlich los. Ich hatte der Frauenärztin schon mal gesagt, es würde losgehen, obwohl noch gar nichts losging, damit sie den Termin absagt und mich in Ruhe lässt. Und zum Glück ging es dann endlich los. Es war in der Nacht am Freitagmorgen. Und da merkte ich dann, ich wurde dann wach und konnte irgendwie nicht mehr schlafen und habe gemerkt, diese Übungswehen, dieses Drücken, das wird irgendwie doller. Und ja, habe mich da auch dann schon ziemlich zügig reingesteigert, würde ich sagen. Wusste halt überhaupt nicht, damit umzugehen. Habe dann eher dagegen gekämpft, habe mich total verkrampft, wenn eine Wehe kam. Wir haben dann auch die Hebamme aus dem Geburtshaus angerufen und die meinte, ja, wenn es jetzt gerade losgeht, ne, dann kommt jetzt noch nicht, bleib noch zu Hause, versuch dich zu entspannen. Vielen hilft es, auf den Petsyball zu gehen und zu kreisen. Ja, und dann habe ich mich da irgendwie so durch die Nacht gebracht und habe sie dann gebeten, morgens vorbeizukommen. Wir sind dann nochmal eine Runde mit den Hunden spazieren gegangen. Bewegung tat tatsächlich ziemlich gut, aber ja, ich war halt der Meinung, wow, so heftig, wie das jetzt schon ist, da wird das Baby bald kommen, und war dann froh, dass sie kam. Und ja, sie leistete mir da ein bisschen Gesellschaft auf dem Sofa und veratmete mit mir die Wehen. Und das tat mir übrigens auch richtig, richtig gut. Ich war halt, ja, natürlich hatte ich einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht und da habe ich gelernt, auf A, E, U, O auszuatmen, aber mehr einfach nicht. Und ich war einfach völlig verloren mit diesen Schmerzen. Und als meine Hebamme da war, da hat sie ihre Hand auf meinen Bauch gelegt, hat mit mir zusammengeatmet, hat mir Mut gespendet. Und das tat so gut. Und es war aber einfach noch ganz am Anfang. Also ich habe sie auch gebeten zu gucken, wie weit der Muttermund ist. Und sie meinte, Sarah, 2 Zentimeter. Ja, also natürlich keine geburtsbereite Öffnung des Muttermundes. Von daher meinte sie, ich soll mich weiter entspannen, wir sollen hier noch ein bisschen bleiben. Und so verbrachte ich dann meinen Tag und versuchte mich irgendwie abzulenken, weil ich es nicht besser wusste. Hab noch eine Freundin rief zufällig an und habe ich erzählt, hey, es geht jetzt endlich los. Ja, habe das dann noch ja, weiter versucht, mich abzulenken, habe noch ein bisschen was gelesen, habe Serien geguckt. Das war früher meine Lieblingsbeschäftigung vor den Kindern, Serien gucken. Und es passierte irgendwie nichts und es wurde für mich wirklich jedes Mal schlimmer und ich wusste nicht mehr, wie ich es aushalten sollte und ich fühlte mich auch einfach allein. Also mein Partner wusste auch nicht richtig, was er machen sollte und dann sind wir nochmal zu der Hebamme gefahren, die mich im Wochenbett betreute und ich bat sie nochmal zu gucken und ja, war halt immer noch nicht mehr. Ich glaube, es waren dann 3 Zentimeter immerhin, aber nach so viel mehr Stunden, es war jetzt schon nachmittags, und sie ließ mich dann genau eben auch wieder nach Hause gehen, gab mir aber schon was mit, was Homöopathisches, was so das alles ein bisschen entspannen und lockern sollte. Und so verbrachte ich dann den Tag zu Hause und war wirklich mehr als unglücklich und hing völlig in der Luft, fand es einfach unerträglich und hatte niemanden da, der mir hilft. Und abends um 20 Uhr, das weiß ich noch so gut, weil wir früher vor den Kindern mal total gerne als feste Routine GZSZ geguckt haben. Ich hoffe, du lachst mich jetzt nicht aus. Und ja, es war dann eben so kurz nach 8 gerade die Werbung und da meinte ich will jetzt ins Geburtshaus, ich will nicht mehr hier alleine sein. Und ich glaube, das geht jetzt auch endlich los. Und dann sind wir ins Geburtshaus gefahren. Meine Mutter musste sich auch um die Hunde kümmern und ja, das war auch so ein Stress. Sie wollte jetzt wissen, soll sie jetzt kommen oder nicht. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir uns auf den Weg ins Geburtshaus machen, nochmal mit der Hebamme telefoniert. Wir waren noch längst nicht bei diesen regelmäßigen Wehen, die dann im 5-Minuten-Abstand kommen und länger andauern. Da waren wir überhaupt nicht. Aber ich habe mich einfach überhaupt nicht mehr wohl zu Hause gefühlt. Und das hatte ich gelernt, wenn man sich nicht mehr wohl fühlt und Unterstützung möchte, dann soll man auch wirklich losfahren. Was haben wir dann gemacht? Und ich hatte halt schon die Hoffnung, dass es in dieser Nacht noch soweit sein wird und unser Baby zur Welt kommt. Das war dann also die Nacht von Freitag auf Samstag. Und im Geburtshaus angekommen, war dann direkt die erste Niederlage. Nee, ist das falsche Wort. Also das Erste, was mich schon so ein bisschen ärgerte, wofür natürlich keiner was kann. Es gab zwei Räume und es gab einen roten und einen blauen Raum. Und ich liebe blau. Und der blaue Raum war schon besetzt. Da war nämlich schon eine Frau, die in den Wehen war. Und dann mussten wir in den roten Raum. Naja, war dann so. War trotzdem wunderschön und gemütlich. Nur, ja, die Wehen waren einfach überhaupt nicht wunderschön. Es hat mir sehr geholfen, wenn die Hebamme bei mir war und ihre Hand auf meinem Bauch hatte. Ich habe das aber nicht kommuniziert, dass ich das brauche, dass mir das gut tut, dass mir das Mut gibt. Also so war sie manchmal da und hat sich dann wieder zurückgezogen. Das war ja auch eine gute Absicht, denn vielleicht hast du den Spruch auch schon mal gehört, die beste Hebamme ist die, die strickend in der Ecke setzt und dem Ganzen einfach seinen Lauf lässt. Doch ich brauchte was ganz anderes und war damals aber mir dessen auch gar nicht so bewusst. Also natürlich hat es sich gleich besser angefühlt, wenn sie da war, wenn sie meine Füße massiert hat, wenn sie ja einfach meinen Bauch angefasst hat, mit mir geatmet hat. Das tat mir alles mega gut. Doch ich war damals nicht bewusst genug dafür und auch nicht selbstbewusst genug dafür, selbstbestimmt genug, zu sagen, bitte bleib hier, das tut mir gut. Denn ich wollte auch niemanden Umstände bereiten. Das ist verrückt, das höre ich von total vielen Frauen, dass sie sagen, naja, ich will ja auch niemanden Umstände bereiten. Hey, das ist diese eine Geburt, das ist dieser eine Moment für dich. Und dann machen wir uns Gedanken darüber, dass wir keine Umstände bereiten wollen. Also, so war ich ja auch. Beim zweiten Mal habe ich gesagt, totaler Quatsch, ich bitte um genau das, was ich gerade brauche. Ja, aber beim ersten Mal wollte ich keine Umstände bereiten. Und es war für mich wirklich, wirklich schrecklich. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich rauskomme aus diesen Wehen. Es war auch gar nicht so, dass es dauerhaft war. Es gab ja, die waren überhaupt nicht regelmäßig. Es gab total viele Pausen. Aber ich konnte die Pausen gar nicht genießen, weil ich in so einer Angst vor der nächsten Wehe war. Also ich habe mich permanent verkrampft. Mein Mann hat übrigens geschlafen. Und ich war auch total wütend, dass er jetzt schläft. Und dass die Hebamme sich auch ausruht, was ja total okay ist, denn so eine Geburt kann lange gehen und sie muss fit sein, wenn es losgeht. Und ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich möchte, dass sie bei mir bleibt. Also nimm für dich vielleicht mit, sag unbedingt, was dir gut tut. Unbedingt, denn die anderen können es nicht wissen. Manche Frauen, die finden das total toll, wenn sie nicht angefasst werden und in Ruhe gelassen werden. Und das können sie einfach nicht wissen. Und damit sie das wissen, müssen wir sprechen. Habe ich leider nicht getan. Ja, und es wurde dann schlimmer und schlimmer. Und ja, wir haben vieles probiert. Es ging überhaupt nicht vorwärts. Es wurde dann noch die zweite Hebamme. Im Geburtshaus ist es so, dass zumindest in dem ich war, dass man eine Hebamme hat. Das ist die erste Hebamme und die ist dabei. Und in der Schlussphase kommt die zweite dazu. Bei mir kam die dann schon deutlich früher dazu, weil ich so verzweifelt war. Und man muss ja auch sagen, noch die Erkrankung mit dem vielen Husten und das hat es alles ein bisschen komplizierter gemacht. Und die haben dann ganz viel versucht, um es weiter voranzubringen. Füße massiert, ein Einlauf, Rizinusöl, alles. Und ja, ich bin hier jetzt einfach mal ganz offen und ehrlich in dieser Podcast-Folge. Mein liebster Platz war tatsächlich die Toilette, weil ich auch die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich muss ständig, dabei war das natürlich auch das Babyköpfchen, was auf den Darm gedrückt hat. Ich habe mich einfach auf der Toilette am wohlsten gefühlt, denn ich wollte ja keine Umstände machen und wollte auch auf keinen Fall, dass irgendetwas hier ins Bett oder auf den Fußboden oder was auch immer geht, was total normal ist und was jede Hebamme kennt, aber das wollte ich nicht. Also war mein neuer Lieblingsort die Toilette. Und ja, es passierte aber nichts und es passierte nichts. Und ich habe immer wieder darum gebeten, dass mal nach dem Muttermund geguckt wird, weil ich immer die Hoffnung hatte, dass mich das motiviert. Ja, wenn es aber nicht aufgeht, motiviert einen da leider gar nichts. Und dann haben wir den ganzen Samstag im Geburtshaus verbracht, ganz viel versucht, sollten nochmal spazieren gehen. Ich weiß noch, dass ich mich dann an einer Laterne festgehalten habe und versucht habe, irgendwie dieser Wehe zu entkommen, anstatt mit ihr zu arbeiten, weil ich einfach nicht wusste, was ich tun sollte. Und ja, abends so gegen 7, da waren wir ja mittlerweile fast 12 Stunden im Geburtshaus, haben sie gesagt, wir sollen nach Hause fahren. Und das war für mich, ja, das war für mich knallhart. Also das war für mich das Allerschlimmste zu hören, obwohl ich ja eh schon so verzweifelt war und eigentlich die ganze Zeit die Hebamme bei mir haben wollte, die mit mir atmet, ihre Hand auf meinem Bauch hat. Als ich dann hörte, nach Hause fahren, entspannen, das ging gar nicht. Aber auch das habe ich mich wieder nicht getraut zu sagen. Ich habe weinend und schluchzend die Sachen genommen und bin zurück ins Auto und habe meinen Mann dann nur angeschrien, der Arme. Er soll mich jetzt sofort ins Krankenhaus bringen, ich habe keinen Bock mehr auf diese blöde Geburt und ich will jetzt auch einfach nur den Kaiserschnitt, das reicht jetzt. Und das, obwohl ich niemals einen Kaiserschnitt wollte. Ja, mein Mann, mit dem ich ja vorher schon besprochen hatte, dass ich auf keinen Fall einen Kaiserschnitt wollte, der ist dann erstmal, wenn du dich hier nicht auskennst, also das Geburtshaus und das Krankenhaus sind in Hannover und wir wohnen so, ja, je nach Verkehrslage, 35 bis 50, 60 Minuten davon weg in Springe. Und mein Mann fuhr zurück nach Springe. Und ich habe gesagt, ey, was machst denn du? Ich will hier ins Krankenhaus. Und er meinte, nee, du hast ja jetzt gesagt, du willst einen Kaiserschnitt und ich weiß, dass du es eigentlich gar nicht willst. Und deswegen fahre ich dich jetzt hier zurück nach Hause. Nicht, dass du jetzt ins Krankenhaus gehst und sagst, du willst einen Kaiserschnitt. Also mal abgesehen davon, dass die das ja nicht einfach machen. Wir sind ja nicht bei Wünsch dir was. Auch wenn es geplante Wunsch-Kaiserschnitte gibt, so sind die ja geplant. Kein Krankenhaus der Welt macht, wenn eine Frau reinkommt und sagt, so, ich habe keinen Bock mehr, ich will einen Kaiserschnitt, machen die einfach einen Kaiserschnitt. Nein, ich glaube nicht. Jedenfalls ist er nach Hause gefahren. Haben auch schön meine Mutter angerufen, wir kommen jetzt doch wieder. Leider war sie in dem Moment auch nicht so sensibel und war dann genervt von diesem Hin und Her. Ja, das kann halt passieren bei einer Geburt, ne? Und auf diesem Weg nach Hause liegt noch ein Krankenhaus und ich habe dann gesagt, obwohl wir da gar nicht angemeldet waren, ich will jetzt ins dieses Krankenhaus, ich will einfach nur in ein Krankenhaus, das muss jetzt aufhören, es ist unerträglich für mich. Ja, und mein Mann fährt auch an dieser Ausfahrt einfach vorbei, weiter nach Hause. Und dann habe ich ihm gesagt, wenn er jetzt nicht umdreht und mich in dieses Friederikenstift nach Hannover bringt, dann werde ich ihn umbringen. Und das hat dann scheinbar, also ich denke, er wusste schon, dass ich das nicht machen werde. Aber das hat trotzdem scheinbar endlich mal ausgelöst, dass er verstanden hat, dass ich wirklich nicht mehr kann. Und auf keinen Fall, auf absolut gar keinen Fall nach Hause wollte, um da alleine mit ihm zu sitzen und weiter. Es war wirklich, ich muss es leider sagen, es war wirklich unerträglich. Und jetzt, nach all meinen Ausbildungen, weiß ich auch, wieso es unerträglich war. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. In dieser Folge wirklich, wie sich das anfühlte. Ich war auch überhaupt gar nicht, wenn du mir auf Instagram folgst oder schon ein paar Podcast-Folgen oder meinen Blog liest, dann weißt du, ich rede immer, wie wichtig die Verbindung zwischen Mama und Baby ist. Ja, die hatte ich einfach mal so gar nicht. Denn ich war nur bei mir. Ich sage auch immer, wie wichtig es ist, das anzunehmen, was kommt, Schmerzen anzunehmen, sie da sein zu lassen. Ich habe da alles andere als das gemacht. Ich habe gedacht, blöde Schmerzen, geht weg, habe mich völlig verkrampft, war überhaupt nicht in Gedanken bei meinem Baby. Also klar, ich war bei meinem Baby, hoffentlich habe ich dich bald in meinen Armen. Ich war aber sonst gar nicht bei ihm, bei ihr. Habe mir gar nicht vorgestellt, wie es für sie ist, das alles gerade zu erleben. Ich war einfach nur mit mir und meinen Schmerzen beschäftigt. Und mir ist ganz wichtig hier zu sagen, dass das nämlich so nicht sein muss, überhaupt gar nicht. Und ja, bleibe ich mal hierbei. Wir sind dann also ins Krankenhaus und dort bin ich wirklich rein, habe geweint, habe im Fahrstuhl geweint und da war eine Frau, ich weiß gar nicht, warum die im Krankenhaus war, nicht wegen einer Geburt. Und die nahm mich dann nur in den Arm und sagte, im Fahrstuhl eine fremde Frau, ich weiß, wie schrecklich sich das anfühlt. Es wird bald geschafft sein, dann haben sie ihr wundervolles Baby im Arm. Und ich habe einfach nur weiter geschrien. Und weiß ja jetzt auch, dass es nicht so sein muss, damals aber nicht. Und so kam ich dann ins Krankenhaus, war dann froh, dass die uns nicht wieder wegschickten. Das hört man ja auch manchmal. Und habe dann ein Schmerzmittel gespritzt bekommen, was mir übrigens überhaupt nicht gut tat. Ich trinke überhaupt kein Alkohol, auch nicht, wenn ich nicht schwanger bin und nicht stille. Ich mag kein Alkohol. Ich bin wirklich sowas überhaupt nicht gewohnt und sie sagten mir nur, während sie es spritzen, ja, es kann sein, dass es so ein bisschen wird wie betrunken. Und ich wusste überhaupt nicht genau, also klar, ich habe schon mal gehört, wie es wohl ist, betrunken zu sein, aber ich kannte das nicht. Ja, und dann kannte ich es und es war ziemlich schrecklich. Also es ging leider schrecklich weiter für mich. Ich habe mich nur noch übergeben. Sie meinten dann erst, naja, es ist mal normal, es ist manchmal normal. Doch irgendwann setzten sie dann eine Hebamme zu mir ins Zimmer und dachte ich mir, naja, vielleicht ist es doch nicht so normal, wenn hier jetzt plötzlich, obwohl es hier gerade so voll ist, eine Hebamme Zeit hat, bei mir zu sitzen. Naja, irgendwann, also die Schmerzen waren dann tatsächlich besser, aber naja, wenn man sich dann nur noch übergibt und dann auch noch Durchfall kriegt, ist das auch nicht besonders produktiv für so eine Geburt. Und irgendwann fingen dann auch noch Muskelkrämpfe an, weil ich ja permanent angespannt war und auch kaum was gegessen hatte. Es ging ja jetzt mittlerweile schon, ja, wir waren jetzt, ja, es ging jetzt mittlerweile schon fast 48 Stunden. Es ging ja Freitag morgens um 1 ungefähr los und wir waren jetzt Samstag 23 Uhr. Und da habe ich gesagt, jetzt reicht's, ich kann nicht mehr, ich möchte eine PDA. Und dann war da eine ganz liebe Hebamme und die meinte, genau, weil es war dann nämlich, das Schmerzmittel war dann weg, mir war dann nicht mehr so übel. Und dann kamen aber die Schmerzen wieder und dann ging tatsächlich auch erst die Fruchtblase auf. Und dann wusste ich, okay, zumindest ist hier jetzt irgendwas wieder passiert, es geht weiter. Und dann wurde es richtig heftig. Dann, also es war eh schon heftig, aber es wurde noch mal schlimmer für mich persönlich. Und dann wollte ich die PDA. Und dann meinte sie, sie könnte mir auch eine Wanne einlassen. Und dachte ich, okay, Wanne. Und dann war sie, glaube ich, nur kurz weg, um das Wasser anzumachen. Und als sie wieder kam, habe ich gesagt, nein, ich nehme doch die PDA. Ich wollte nicht mehr, echt nicht. Und dann meinte sie, okay, dann machen wir das. Und dann ging es in einen anderen Raum und dann wurde ich da hingesetzt, habe so einen Krankenhauskittel anbekommen und war wirklich mehr als verzweifelt. Und sie rief die Anästhesie an, damit die kommen. Das Gute war, das würde ich auch jeder Frau empfehlen, wirklich, auch wenn wir es natürlich so natürlich wie nur möglich wollen. Ich hatte mich vorher schon, obwohl ich ja im Geburtshaus angemeldet war, habe ich mich auch im Krankenhaus angemeldet. Und ich habe vorher schon diese ganzen Bögen mit der Anästhesie zur PDA und so ausgefüllt, damit, wenn unter der Geburt was ist, ich dann nicht noch in diesem Stress diese ganzen Aufklärungsgespräche höre, was alles passiert. Also ich kann nur sagen, ich war mega dankbar, dass ich nicht noch erst diese Aufklärung über mich ergehen lassen musste und das dann unterschreiben und dann vielleicht noch ein blödes Gefühl, sondern dass ich das vorher, als es noch nicht unter der Geburt war, also ich habe es wirklich Wochen vorher gemacht, da habe ich das alles gelesen und gedacht, okay, klar, steht immer drin, was auch alles schiefgehen kann. Aber ich unterschreibe das jetzt und ich war sehr froh, dass es mir dann nicht nochmal auf die Nase gebunden wurde, was alles schiefgehen kann, sondern dass es dann einfach losgehen konnte. Naja, sofort losgehen ging dann leider doch wieder nicht, weil dann nämlich, das habe ich erst am nächsten Morgen erfahren, warum. Ich habe nur gehört, es gibt jetzt gerade einen Notkaiserschnitt, die Anästhesie muss den Notkaiserschnitt machen und kann sich nicht um mich kümmern. Und ich habe meinen Mann angeschrien, er soll irgendwas machen, es geht nicht, ich bin jetzt dran. Am nächsten Tag habe ich erfahren, da kam eine Frau rein. Ich habe das schon mal so als, ich dachte mal, das sind so Märchen, das kann doch nicht wirklich sein. Aber tatsächlich kam eine Frau rein, die Bauchschmerzen hatte. Keine Ahnung, dass sie schwanger war. Ja, und das Baby kam. Und weil das natürlich zu unsicher war, weil man darüber überhaupt nichts wusste, die Frau ja auch nicht, die habe ich übrigens dann am nächsten Tag gesehen, hat man den Kaiserschnitt gemacht. Ja, und dann am nächsten Tag ist, ja, naja. Ich will jetzt nicht, will jetzt dazu nicht so viel sagen, aber es war vorher für mich unvorstellbar, dass jemand seine Schwangerschaft komplette 10 Monate, ne, 9 Monate, 40 Wochen nicht merken konnte. Aber das gibt's wohl. Ja, die waren dann über Nacht Eltern geworden. Ja. Und der Mann strahlt uns an. Was für eine Überraschung. Einfach ein Baby da. Ja, einfach ein Baby da. Nun ja, also ich konnte auf jeden Fall meine PDA dann noch nicht bekommen und musste warten. Und dachte, Mist, wie lange dauert so ein Kaiserschnitt? Und die Hebamme sah mir aber meine Verzweiflung an und hat dann tatsächlich die Anästhesistin, es war ja mitten in der Nacht, wie heißt das denn? Die Notdienst, also die auf, weiß gerade nicht, wie es heißt. Also wenn jemand auf Abruf sozusagen zu Hause ist und dann gerufen wird. Die kam jedenfalls, damit ich es wirklich nicht länger ertragen musste. Und ich kann nur sagen, die PDA hat mir wirklich geholfen. Und ich bereue es, mich nicht anders vorbereitet zu haben. Ich bereue es wirklich sehr. Und ich bereue es auch, dass ich dann nach der PDA so, dann habe ich halt einfach gedacht, boah, endlich Ruhe, habe ein bisschen geschlafen. Ich glaube, es brauchte mein Körper auch. Es war ja jetzt einfach wirklich schon fast 48 Stunden, dass ich wach war und kaum was gegessen. Ich glaube, mein Körper brauchte es total. Aber ich habe mein Baby halt total damit allein gelassen. Ich habe ja von der Geburt dann nicht mehr so viel mitbekommen, weil tat ja nicht mehr weh, konnte entspannen, habe vielleicht nochmal gemerkt, naja, irgendwas passiert da schon noch. Und irgendwann, dann hatte ich echt ein paar Stunden Ruhe, habe geschlafen, habe gedacht, hoffentlich ist es bald geschafft, habe viel getrunken, weil meine Lippen sehr trocken waren, mein Mund war sehr trocken. Das hat wieder ein bisschen, ich bin echt manchmal ein sehr ängstlicher Mensch, das hat wieder so ein bisschen Angst ausgelöst. Und ich sage ja immer, ne, Angst ist wirklich überhaupt nicht gut für eine Geburt. Und morgens dann, ja, ich glaube so um 6, habe ich gesagt, okay, die sollen die PDA. Ich hatte so eine, wo ich selbst immer auf den Knopf drücken konnte, um die Dosis, ja, um das einfach zu dosieren. Und morgens um 6 habe ich dann gesagt, die müssen unbedingt die PDA nachfüllen. Es tut wieder weh, die sollen das mal bitte machen. Ich habe nicht mal mehr darüber nachgedacht, dass es jetzt vielleicht die Endphase sein könnte der Geburt, sondern einfach nur gesagt, hier höher drehen. Ich war wirklich, ja, überhaupt nicht mehr bei mir, überhaupt nicht bei meinem Körper, überhaupt nicht bei meinem Baby. Und das tut mir wirklich unendlich leid für mein Baby. Und dann kam aber keiner, weil jetzt so viel los war, konnte keiner kommen. Es kam einmal schnell kurz eine rein. Ich meinte, hey, hier ist irgendwie was anders. Ja, wir haben jetzt keine Zeit. Dann war ich 3 Stunden damit allein, habe gedacht, Mist, wird wieder schlimmer. Keine Ahnung, was ich hier mache. Sollte ja nicht aufstehen, was Quatsch ist. Ne? Denn wenn man seine Beine wirklich spürt und alles, dann kann man ruhig aufstehen. Denn es gibt so, gerade wenn man die selbst dosiert, dann sind das diese Walking-PDAs. Und dann geht das eigentlich. Wusste ich natürlich auch nicht, hat mir meine Hebamme hinterher erklärt. Also lag ich da schön in Rückenposition, wusste, dass das die blödeste Position überhaupt ist, um sein Kind zu bekommen. Es tat einfach wieder weh, niemand kam. Und ja, ich rede hier jetzt auch mal ganz offen und ehrlich, gerade zur Endphase entleert sich der Körper gern nochmal. Das heißt, es kam auch aus mir rausgesprudelt. Ich durfte auch nicht zur Toilette und ganz ehrlich, hätte es auch gar nicht mehr geschafft. Musste mich auch nochmal übergeben. Auch das kann ein Anzeichen dafür sein, dass es entweder dass die Geburt losgeht oder auch an der Endphase kann das sein. Der Körper macht einfach nochmal Platz. Ja, dann wurde ich mal kurz sauber gemacht von der Hebamme immerhin, aber dann ist die wieder gegangen, ohne nochmal irgendwas zu gucken. Und um 9 Uhr, ja, 3 Stunden später, kam dann mal wieder jemand. Ich weiß, die Hebammen können da auch nichts für, wenn viel los ist, aber es war leider wirklich ziemlich doof für mich. Und ich habe gesagt, ich halte es nicht mehr aus, ich will jetzt wieder, dreht diese PDA bitte auf. Und dann sagte sie, ja, ich gucke jetzt erstmal. Ja, und dann guckte sie und sagte, ach Mensch, der Kopf guckt ja schon raus. Und ich, also nicht, dass ihr jetzt denkt, der ganze Kopf guckt raus, aber ein Teil davon, das hatte ich gar nicht gemerkt, weil ich mit dieser PDA ja nicht mehr so viel gespürt hatte und auch überhaupt nicht bei mir und meinem Baby war. Und auch das macht mich im Nachhinein total traurig. Und dann rief sie also die Ärztin und alle kamen und es gibt sehr viele wundervolle Hebammen, aber die mich zum Schluss betreut hat, damit habe ich mich leider wirklich nicht wohl gefühlt. Es war eher so eine Militärsatmosphäre und die Ärztin, die war sehr nett, die hat mir geholfen, meine Beine zu halten, denn ich war total fertig und kaputt nach so langer Zeit. Ich habe dann so Krämpfe in den Beinen bekommen, konnte die nicht halten und von der Hebamme hörte ich nur, reißen Sie sich doch mal zusammen, die Frauen von heute können auch gar nichts mehr ab. Die Ärztin war aber viel liebevoller, die hat meine Beine gehalten, hat mir geholfen. Und ja, das war also 9 Uhr. Und um 9.13 Uhr war unsere Tochter dann da. Und ja, in diesen 13 Minuten hatte ich weiß nicht, ich würde vielleicht sagen, 6, 7 Presswehen. Und es war wohl so, dass das Köpfchen, das ist auch normal, das ist nämlich gut für den Damm, das Köpfchen immer wieder ein Stück raus und dann wieder ein Stück zurück. Und das ist überhaupt nicht, es wird manchmal so geschildert, als ob das komisch sei und man dann die Sauglocke nehmen müsste. Das stimmt nicht. Also es kann mal sein, dass es so ist. Aber tatsächlich ist es eher total gut für unseren Damm, weil der dann langsam gedehnt wird, wenn es halt immer wieder leicht rein und raus, als wenn es dann wusch in eins einfach rausgeschossen kommt. Ich hörte dann nur, ich konnte wirklich nicht mehr nach all dieser Zeit und hörte nur, wie die Hebamme zur Ärztin sagte, dass wenn sie jetzt schneiden würde, also einen Dammschnitt machen würde, dass das Baby dann draußen wäre. Und als ich das hörte, flehte ich sie an, bitte sofort zu schneiden. Oder meinten sie, okay, wollen sie das wirklich? Und ich wollte es. Ich wollte nur noch, dass das Baby da ist. Auch wenn ich vorher keinen Dammschnitt wollte, es war mir egal. Ich wollte einfach nur noch, dass diese Tortur, ich kann es wirklich nicht anders nennen, vorbei ist. Und dann ja, meinten sie, okay, wir warten auf die nächste Wehe. Und das CTG hatten sie schon abgemacht. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, die nächste Wehe ist da. Ich wollte einfach nur noch, dass es beendet ist. Also mit all meinem Wissen, was ich jetzt habe, weiß ich, dass ich überhaupt nicht in dieser natürlichen Geburtstrance war, in der alles perfekt ablaufen kann. Ich war ja völlig klar, habe Anweisungen gegeben, habe noch eine Wehe vorgetäuscht, damit sie bitte jetzt sofort schneiden. Das muss man sich mal vorstellen. Und das hat aber auch tatsächlich nicht weh. Ich hatte natürlich auch noch die PDA. Ich war einfach nur froh, dass es vorbei war. Ich habe es auch gar nicht realisiert. Ich habe dann, das war auch so unglücklich. Sie hat auch immer gesagt, ich soll die Luft anhalten beim Pressen. Das ist auch, nein, mach das bloß nicht. Halt bloß nicht die Luft an beim Pressen. Das ist das Allerschlechteste überhaupt. Aber ja, ich hatte ja keine Ahnung und es war für mich, ja, es war für mich einfach wirklich, wirklich keine schöne. Es war für mich eine traumatische Erfahrung, ja. Ich hatte auch einfach das Gefühl zu ersticken, während ich da pressen sollte und die Luft anhalte. Ich habe ja nun mal leider auch was mit der Lunge und ich fand die Frau wirklich sehr, sehr wenig empathisch, unempathisch, unsensibel, das fand ich sie. Und als mein Baby dann da war, habe ich es gar nicht gemerkt, weil ich war immer noch so mit ihrem blöden Luft anhalten und pressen und habe nur gesagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht. Und dann meinte sie, ja, sie können es auch die Klappe halten, hat sie nicht gesagt, aber sie können es auch ruhig sein, ihr Baby ist ja da, hier, bitteschön. Naja, das war unser Start. Natürlich war ich dankbar und glücklich, mein wundervolles Baby zu sehen, auf mir liegen zu haben. Ich habe es bewundert, es ja, ging solche Glücksgefühle durch mich hindurch. Und obwohl es keine schöne Erfahrung war, blieben bei mir diese Liebesgefühle nicht aus. Ich habe sie sofort gehabt, ich habe sie bewundert, gestreichelt, angeguckt, geküsst, denn das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Manche Frauen, die solche traumatischen Ereignisse erleben unter der Geburt, die können ihr Kind anfangs nicht so gut annehmen. Ich habe eine Freundin, die hatte ein ähnliches Szenario durch, tatsächlich 2 Wochen vor mir, aber das wusste ich noch nicht bei meiner Geburt. Wir haben uns erst hinterher mit unseren Babys getroffen und gemerkt, dass die genau 2 Wochen auseinander sind. Und sie hatte auch solche, ich glaube, sie hatte auch 2, 3 Tage hinter sich, so wie ich. Und als ihr Baby da war, hat sie gesagt, nee, kann ich gerade nicht, will ich gerade nicht. Und natürlich hat sie das nicht mit Absicht gemacht. Und natürlich bereut sie das. Aber es ging in dem Moment nicht anders. Und das ist halt das Traurige. Und deswegen ist mir meine Arbeit so wichtig. Deswegen möchte ich Frauen helfen, sich anders vorzubereiten, um diese Erfahrung hier nicht zu machen. Klar, für mich war es, ich habe mein Baby trotzdem genommen und habe gleich diese tollen Liebesgefühle gehabt. Aber dieser Weg dahin, der war schrecklich und das ist einfach keine schöne Erinnerung. Ich war traumatisiert davon. Ich fand es wirklich schrecklich und ich brauchte Zeit, um das zu verarbeiten. Ich habe auch gesagt, nie wieder will ich ein Kind, nie wieder. Und als ich dann nämlich irgendwann merkte, ich möchte auch eins, habe ich die Ausbildung zur Birth and Balance Kursleiterin gemacht. Und ich habe zusätzlich noch einen anderen großen, bekannten Online-Kurs gemacht, weil ich dieses Mal auf jeden Fall wissen wollte, was ich tun kann, dass ich selbstbestimmt, selbstbewusst und selbstwirksam diese nächste Geburt erleben kann. Und ich habe mir eine Doula dazu geholt und ich habe Spinning Babies gemacht, um meinen Körper vorzubereiten und ja, so viel mehr, damit es auf keinen Fall nochmal so wird. Und für mich war wirklich die größte Angst, wieder in so einem Strudel gefangen zu sein, dass es in jeder Wehe schlimmer wird. Und ich überlege, wie viel ich heute noch verrate oder beim nächsten Mal. Vielleicht verrate ich noch, damit du jetzt nicht hier völlig geschockt aus dieser Folge gehst, dass alleine das Wissen, wie Geburtsschmerz entsteht und was es mit diesem Angst-Anspannungs-Schmerz-Kreislauf auf sich hat, alleine das Wissen, das habe ich dann ja vor meiner 2. Schwangerschaft, also 1,5 Jahre nach der Geburt, habe ich die Ausbildung gemacht und habe das dann gelernt. Und da gingen mir 1000 Lichter auf und da habe ich verstanden, warum es mir so ging, warum ich das Gefühl hatte, es ist unerträglich, was da alles passiert war und was der Gamechanger gewesen wäre. Und so habe ich mich anders vorbereitet, eben mental mit all diesen Techniken und habe es beim 2. Mal dann ganz anders erlebt. Aber dazu in der nächsten Folge mehr. Ich möchte nur ganz, hier unbedingt möchte ich dir noch mitgeben, dass das, was ich gerade geschildert habe, nicht so sein muss. Und dass es Frauen gibt, die auch ohne mentale Vorbereitung nicht so eine Situation erleben, weil sie von Grund auf ein positives Geburtsmindset haben. Leider muss man sagen, sind das nicht besonders viele Frauen. Die meisten Frauen haben leider ein Mindset, was nicht so positiv geprägt ist, haben leider im Unterbewusstsein Ängste und Sorgen gespeichert, die unter der Geburt dann eben dafür sorgen, dass es so läuft, wie es zum Beispiel bei mir lief. Ich habe da eine Umfrage an Mehrgebärenden oder mit Mehrgebärenden gemacht, die also mit dem zweiten, dritten, vierten Kind schwanger waren. Und die haben gesagt, sie wünschten, es hätte ihnen jemand gesagt, wie sich eine Geburt anfühlt. Und die wussten noch nichts davon, dass es was anderes gibt. Und als ich ihnen davon erzählte, dass man nämlich etwas tun kann, um einfach nicht so, vielleicht hast du gemerkt, ich habe oft erzählt, ich wusste überhaupt nicht, was ich tun soll. Ich war total hilflos und dachte, ich kann eh nichts bewirken. Und das ist das Entscheidende. Mit diesem Mentaltraining lernst du etwas zu tun. Und zwar nicht nur mit der Atmung, sondern mit Vorstellung und auch vorher schon. Du räumst dein Unterbewusstsein auf. Und das ist so entscheidend. Du kannst nämlich etwas tun. Und alleine dadurch kann es dir schon besser gehen, dieses selbstwirksam zu sein und nicht, okay, ich bin jetzt hier, ich kann nichts tun, hoffentlich hilft mir irgendwer. Das ist ein ganz schreckliches Gefühl. Und ich kann auch nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, da kann noch so eine kompetente Hebamme sein. Wenn du selbst überhaupt nichts kannst, wenn du es nicht gelernt hast, was du tun kannst, dann wird es schwierig. Denn sie kann natürlich alles, aber sie kann nur das Äußere. Und was dir dann fehlt, ist das Innere. Und ja, vielleicht kennst du diesen Geburtsrahmen, dass es da einmal diesen Äußeren gibt. Ich habe davon schon ganz oft geschrieben und erzählt, aber vielleicht ist das ja gerade deine erste Folge. Es gibt diesen Geburtsrahmen und das Äußere, darum habe ich mich bei meiner ersten Geburt gekümmert. Und das Äußere ist zum Beispiel, wo möchte ich gebären, wer ist dabei, wie ist da generell die Stimmung, wie ist das Licht, vielleicht sind da irgendwelche Düfte, also alles, was von außen auf dich einströmt. Aber was noch viel wichtiger ist, ist das Innere, nämlich deine eigenen Gedanken, deine Erwartungen, deine Gefühle. Denn die wirken sich darauf aus, was dein Körper tut, auf deine Handlung, auf deine Körperreaktion. Und die hatte ich bei dieser ersten Geburt überhaupt nicht betrachtet, weil ich nicht mal wusste, dass es sie gibt. Also natürlich weiß ich, dass ich Gedanken und Gefühle habe. Aber mir war nicht klar, dass meine Geburt davon abhängt, von diesem Äußeren und Inneren. Und den Äußeren, den kann ich vorbereiten, weiß aber nie genau, was da so passieren wird, wer zum Schluss wirklich dabei ist, wie die Stimmung ist. Den Inneren, den kann ich aber vorbereiten und das mache ich mir wirklich selbst. Und das ist das Entscheidende. Und das habe ich bei meiner zweiten Geburt gemacht und das wird der nächste Teil. Da geht es darum, wie habe ich mich vorbereitet, wie habe ich sie erlebt. Und Sarah teilt dann auch mal, also meine Doula Sarah, teilt dann auch mal, wie ihre Ansicht war. Ich danke dir, dass du mir zugehört hast. Und ja, ich möchte noch ganz unbedingt sagen, mit dieser Folge möchte ich dir keine Angst machen, sondern ich möchte dir nur deutlich machen, wie wichtig diese Vorbereitung ist. Ich habe da auch gerade einige Gespräche mit Hebammen geführt und die meinten, man merkt einfach den Unterschied bei der Geburt. Frauen, die sich damit gar nicht beschäftigt haben und eben auch kein positives Geburtsmindset oder Frauen, die sich vorbereitet haben. Es ist häufig ruhiger. Man merkt einfach, die Frauen wissen, was sie tun. Die sind ganz bei sich und in Verbindung mit ihrem Baby. Und diese Verbindung zum Baby, die ist mir auch einfach richtig, richtig wichtig. Denn nach der Geburt geht es ja weiter und alle Welt redet davon, diese sichere Bindung aufzubauen. Und das kann man schon in der Schwangerschaft beginnen und während der Geburt. Und es ist auch so wertvoll während der Geburt. Und trotzdem höre ich auch so oft, ja, ich brauche mich nicht vorbereiten. Ich habe eigentlich keine Angst und ich glaube, ich schaffe das alles. Und ich bin froh, dass die Frauen sich das zutrauen. Aber ich wünschte manchmal, ja, dass sie ein bisschen zugänglicher dafür wären, um einfach solche Situationen zu vermeiden. Ich habe nämlich gerade auch einen Geburtsbericht bei Instagram gelesen von einer Frau mit dem zweiten Kind und sie schrieb, eigentlich so, wie ich es auch gerade geschildert habe. Und dann zum Schluss schrieb sie, aber ich bin trotzdem dankbar, denn ich habe jetzt mein gesundes Baby im Arm. Und natürlich ist uns das super wichtig, das Ergebnis, das gesunde Baby. Aber dieser Weg dahin, der darf auch schön sein. Wir müssen das nicht so hinnehmen. Der darf schön sein und dafür kannst nur du selber etwas tun. Und das möchte ich dir mitgeben. Das war also mein Geburtsbericht und ich hoffe, du freust dich schon auf die zweite Folge. Der Bericht wird nämlich ganz anders. Er hält auch eine Überraschung parat. Ich durfte nämlich auch daraus etwas lernen, eine große Erkenntnis mitnehmen, die jetzt auch der Schwerpunkt meiner Arbeit geworden ist. Aber dazu beim nächsten Mal mehr.
Danke, dass du dabei bist. Lass uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, gib uns eine Bewertung, abonniere den Podcast und teile ihn mit anderen, die sich genauso wie du eine freundlichere, gesündere und glücklichere Zukunft wünschen.
Zusammen können wir Kindern eine Stimme geben, Liebe und Verständnis fördern und die Welt Schritt für Schritt verändern, Familie für Familie, für einen harmonischeren Alltag. Schön, dass du ein Teil dieser Vision bist.